Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie wieder zur Vorlesung Reiz und Rührung über ästhetische Empfindungen begrüßen. Ich muss mich gleich entschuldigen, ich muss heute die Vorlesung eine Viertelstunde früher beenden, wegen eines Termins im Rektorat, wo es auch um Empfindungen schönerer oder ähnlicher Natur gehen wird. Es geht nämlich um die, was ja auch sehr interessant ist, unter ästhetischen Gesichtspunkten sehr interessant ist, um die Planung der Feierlichkeiten zum 650-Jahre-Jubiläum der Universität Wien im Jahre 2015. Sie können sich einmal auch, für sich sind ja auch Studierende aufgefordert werden, hier im Rahmen eines Wettbewerbs mit Ideen mitzuarbeiten. Also wie feiert man 650 Jahre wechselhafte Geschichte einer Universität, die ja vor allem auch unter dem Anspruch steht, zukunftsorientiert zu sein. Ja, also auf das nächste Jubiläum 3015 oder 4015 eigentlich hinzusteuern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe das letzte Mal vor den Osterferien versucht, Ihnen zu zeigen, wie dieser Begriff der ästhetischen Empfindung vor allem auch in den oder seit den ästhetischen Diskussionen des 18. Jahrhunderts eine wechselhafte Geschichte erlebt hat. Ich habe verwiesen auf einige Autoren dieser Zeit, die in der Tat in der ästhetischen Empfindung eine Zentralkategorie von unserem Umgang mit ästhetischen Phänomenen wie Kunst, wie Schönheit, wie Natur gesehen haben. Ich erinnere noch einmal ganz kurz an Johann Georg Sulzer, der in seinem Kompendium, in seiner allgemeinen Theorie der schönen Künste, also einem Lexikon eigentlich, einer Enzyklopädie, tatsächlich den Begriff der Empfindung breiten Raum eingeräumt hat und nicht zuletzt deshalb, weil die Empfindung, also sozusagen diese unmittelbare Fähigkeit des Menschen, sozusagen positiv oder negativ auf ästhetische Reize zu reagieren und diese Reaktionen an sich selbst wahrzunehmen, das ist das Entscheidende an der Empfindung, dass das für Sulzer ganz ein bedeutendes Moment war, im Gegensatz zu einem gleichsam erkenntnisgewinnenden Zugang zur Welt, wo uns im Wesentlichen das Objekt interessiert und ob wir imstande sind, dieses Objekt zum Beispiel korrekt zu beschreiben oder in Kausalitätszusammenhänge zu bringen, zu erklären, wie es entstanden ist, ist bei einem empfindungsmäßigen Zugang zur Welt vor allem interessant, was die Begegnung mit Objekten welcher Art auch immer, mit Sinneseindrücken welcher Art auch immer, auf mich auswirkt, in mir auslöst und welche Palette von Empfindungen sozusagen dadurch freigesetzt werden. Und diese Palette von Empfindungen, das habe ich schon angedeutet, das wird heute noch eine bestimmte Rolle spielen, ist oder muss nicht in der Tat eindeutig sein im Sinne von, es sind positive Empfindungen oder es sind negative Empfindungen. Das Interessante an ästhetischen Objekten ist, dass sie in uns, dass sie imstande sind, in uns einander durchaus widersprechende Empfindungen auszulösen. Allerdings ging auch das 18. Jahrhundert durch einige seiner prominentesten Vertreter davon aus, dass diese Frage der Empfindungsfähigkeit des Schönen etwas ist, was den Menschen in gewisser Weise auszeichnet, ja sogar so sehr, dass einige Autoren, ich erwähne jetzt nur den berühmten Johann Joachim Winckelmann, auf den, wie Sie wissen, sozusagen die Wiederentdeckung der klassischen Antike zurückgeht, auf den die klassische Archäologie zurückgeht, auf den der Gedanke zurückgeht, dass die Kunst des klassischen antiken Zeitalters, vor allem der griechischen Antike, für uns ein nahezu unerreichbares Vorbild darstellt, was etwa die Modulierung des Schönen oder des schönen Körpers, was den Umgang mit Proportionen, mit Ebenmaß, mit Harmonie betrifft. Von Winckelmann stammte diese berühmte Definition des Klassischen als edle Einfalt und stille Größe, also diese beiden Bestimmungsstücke, die zu viel Diskussion Anlass gegeben haben. Auf Winckelmann geht auch diese seltsame Konzeption zurück, die natürlich ein bisschen auch mit dem zu tun haben, was wir am Anfang über Mimesis und das Konzept von Nachahmung als zentrale ästhetische Strategie gesprochen haben. Auf Winkelmann geht dieses Konzept zurück, dass die zeitgenössische Kunst, also die Kunst seiner Zeit, die Kunst des 18. Jahrhunderts, tatsächlich nur fortschrittlich sein kann, wenn sie sich bemüht, die Antike nachzuahmen. Nicht zu kopieren, da muss man wieder unterscheiden, nicht zu kopieren, sondern kreativ nachzuahmen, das heißt, sich am Maßstab, am ästhetischen Maßstab der Antike zu orientieren. Diese Diskussion des Klassischen als Vorbild, und auf Winkelmann geht dann sozusagen auch diese Idee des Kanons zurück, ein Kanon von klassischer Werke, die gleichsam die Vorgabe sind, an denen sich die Kunst der Gegenwart dann zu orientieren hat. Diese Fragen interessieren uns aktuell jetzt heute nicht, sondern was uns an Winkelmann interessiert, ist, dass er die interessante These vertreten hat, dass der Mensch sozusagen nicht nur diese unspezifischen Sinnesorgane hat, wie Augen, Ohren, Geruchssinn, Geschmackssinn, Tastsinn, mit denen er imstande ist, die Wirklichkeit sozusagen unterschiedlichen Gesichtspunkten wahrzunehmen, in unterschiedlichen Intensitätsgraden auch, sondern Winkelmann hat auch einen Sinn postuliert, der diese Empfindungsfähigkeit für das Schöne gleichsam gebündelt hat und als eine spezifische Sinnesqualität nun dargestellt hat, nämlich einen Schönheitssinn. Das heißt, dass der Mensch ein eigenes gleichsam Organ hat, das sich aber jetzt nicht physiologisch lokalisieren lässt, wie das Auge und das Ohr, sondern dass das Zusammenspiel dieser Sinnesorgane gleichsam in bestimmten Situationen unter bestimmten Bedingungen einen neuen Sinn generiert, einen Schönheitssinn, der eben dann an der Welt, in dem die Welt gesehen wird, in dem sie berührt wird, in dem sie gerochen und geschmeckt wird, in dem sie gehört wird, an dieser Welt in ganz spezifisch dieses Moment des Schönen imstande ist wahrzunehmen, nicht als Resultat von Reflexion, nicht als Resultat von Analyse, auch nicht als Resultat nur jetzt von einer Empfindungspalette, die zwischen Lust und Unlust schwankt, sondern tatsächlich ein eigener Sinn, der die Fähigkeit hat, Konfigurationen des Schönen als solche wahrzunehmen. Und das hat Winkelmann, diese Fähigkeit, diesen Schönheitssinn, hat Winkelmann ausschließlich dem Menschen vorbehalten. Die Fähigkeit ist eine interessante Definition jetzt. Er schreibt in einer Abhandlung, der er den Titel gegeben hat, Abhandlung von der Fähigkeit der Empfindung des Schönen in der Kunst und dem Unterrichte in derselben, das heißt, es war schon eine pädagogische Absicht damit verbunden, er schreibt in dieser Abhandlung, die Fähigkeit der Empfindung des Schönen hat der Himmel, könnte natürlich auch sagen die Natur, allen vernünftigen Geschöpfen gegeben, aber in sehr verschiedenen Graden. Das heißt, es ist zwar eine Fähigkeit, eine Empfindungsfähigkeit, die alle haben, aber nicht alle im selben Maße, nicht bei allen ist sie im selben Maße ausgeprägt. So wie es Menschen gibt, die scharfe Augen haben und andere, die Augengläser brauchen, weil sie schlecht sehen. Ja? So wie es Menschen gibt, die einen exzellent entwickelten Gehörsinn haben, bis hin zum absoluten Gehör, und andere, die vielleicht beeinträchtigt sind, schlecht hören, Schwierigkeiten haben, sich Töne, Tonfolgen und dergleichen mehr zu merken und wiederzuerkennen, hören können wir alle. Aber wir hören alle in unterschiedlicher Weise. Das Schöne wahrnehmen können wir alle, aber wir nehmen es in unterschiedlicher Weise wahr. Und das hängt jetzt auf der einen Seite, wenn man so sagen kann, von dieser natürlichen oder vom Himmel gegebenen Ausstattung zusammen, die dem Menschen mitgegeben ist. Das ist in der Tat der Fall. Wir alle kommen sozusagen mit bestimmten Ausstattungen auf diese Welt. Auf der anderen Seite, und deshalb sozusagen der pädagogische Hintergedanke, ist der Schönheitssinn, wie jeder andere Sinn des Menschen auch, bis zu einem gewissen Grade schulbar. Er ist entwickelbar, er ist verbesserbar, Das heißt, man kann also mit entsprechenden Hilfsmitteln, die in dem Fall natürlich nicht nur technische Hilfsmittel sein werden. Natürlich jemand, der schlecht sieht, der zum Beispiel kurzsichtig ist und der in ein Museum geht, sieht wenig von einem Bild, müsste ganz nah herangehen, das ist bekanntlich verboten. Ja, aus der Ferne, aus der üblichen Betrachtungsdistanz ist er nicht imstande, gewisse Einzelheiten, zum Beispiel Pinselstrich, zu erkennen. Das gehört aber ganz wesentlich dazu, um sich sozusagen in seinen Empfindungen affizieren zu lassen. Technische Hilfsmittel wie etwa eine Brille oder heute computergestützte Darstellungsmöglichkeiten und Methoden erlauben es natürlich auch denjenigen, der schlecht sieht, sozusagen dann plötzlich Dinge wahrzunehmen, die ihm seine natürliche Ausstattung nicht erlaubt. Die Schulung eines Sinnes, ja, die Schärfung eines Sinnes, wir sprechen auch davon, dass Sinne geschärft werden können, die Schärfung eines Sinnes ist gleichsam der Versuch, durch kulturelle oder technische Arbeit am Sinn selbst, dessen Aufnahme, Erkenntnis und Empfindungsvermögen zu stärken. Das ist das eine. Das heißt also, wir können unsere Sinne schulen, wir können üben, wir können uns konzentrieren, wir können uns betrachten. Die Basis aber ist aber ein bei allen Menschen, bei allen vernünftigen Wesen. Schreibt Winkelmann, das sind immer so ähnlich wie bei Kant, ja, der allen vernünftigen Wesen zuschreibt, dass sie irgendwann einmal den kategorischen Imperativ als moralisches Prinzip entdecken müssen. Und das lässt natürlich immer auch sozusagen die rein spekulative Frage zu, wenn es andere vernünftige Wesen gäbe, außer uns Menschen, müssten die dann auch diese Fähigkeit entwickeln. Ja? Das heißt also, in dem Moment, wo die ersten kybernetischen Maschinen Bewusstsein und damit Denkvermögen, vernünftiges Denkvermögen, wirklich im Sinne von Selbstbewusstsein entwickeln werden, müssten sie nach Winkelmann auch einen Schönheitssinn entwickeln. Wir werden sehen, ja? Ob das der Fall ist, ist eine interessante Spekulation. Das heißt, dass auf der einen Seite kann dieser Schönheitssinn und muss oder sollte dieser Schönheitssinn gleichsam pädagogisch geschärft werden. Auf der anderen Seite ist die Frage der Intensität der Empfindung beziehungsweise das, was dieser Schönheitssinn imstande ist, wahrzunehmen und zu erkennen, auch nicht ganz unabhängig, so Winkelmann, ich bleibe immer jetzt noch bei Winkelmann, Mitte des 18. Jahrhunderts, nicht ganz unabhängig von dem Objekt, auf das sich dieser Schönheitssinn richtet oder durch das dieser Schönheitssinn überhaupt erst angeregt und affiziert wird. So schreibt Winkelmann zum Beispiel, und das ist wirklich eine Frage, die unter anderen Gesichtspunkten und in einer anderen Terminologie bis heute diskutiert wird. So schreibt Winkelmann zum Beispiel, dass zur Empfindung des Schönen in der Kunst mehr geschulter Sinn erforderlich ist als für die Natur. Das heißt also, die Naturwahrnehmung, die Wahrnehmung des Schönen in der Natur, das ist eine sehr unmittelbare Empfindung, die nahezu jedem vernünftigen Wesen in einem ausreichenden Maße gegeben ist. Das heißt also, angesichts einer Landschaftsstimmung, eines Sonnenuntergangs, eines aufgehenden oder untergehenden Mondes, eines glänzenden Gletschers, es gibt wenig Menschen, die sich diesen Eindrücken wirklich entziehen können und sagen können, es lässt mich vollkommen kalt. Ja. Bekannter war der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der eine dreibändige Vorlesungsreihe zur Ästhetik gehalten hat, einer dieser Menschen, den das Naturschöne vollkommen kalt gelassen hat. Also als Hauslehrer in der Schweiz war und diese herrlichen 4000er gesehen hat, das Aletschhorn, die Jungfrau, damals echt noch gletscherbedeckt, ja, es gab ja noch nicht die Klimaerwärmung, ja, strahlend blauer Himmel, gleißender Gletscher, schrieb einen Freund, der versteht diese Faszination für die Alpen überhaupt nicht. Jedes denkende Gemüt kann doch angesichts dieser Eis- und Felsmassen nichts anderes feststellen, als sie sind eben da. Mehr nicht. Ja. So Hegel, ganz im Gegensatz etwa hier zu Winkelmann, der allerdings auch eben konstatiert, für diese empfindungsmäßige Wahrnehmung des Schönen in der Natur ist sozusagen unsere Grundausstattung im Wesentlichen ausreichend. anders als in der Kunst. Weil die Kunst, die Empfindung des Schönen in der Kunst erfordert mehr. Nehme eine bestimmte gleichsam Kunstfertigkeit der Empfindungsfähigkeit selbst, denn in der Natur, und Natur meint jetzt natürlich auch unsere natürliche Umgebung. Ja? Also jetzt nicht der Natur im Sinne von organischer Natur oder anorganischer Natur außer uns, sondern Natur meint natürlich auch die Art und Weise, wie wir miteinander leben, umgehen, uns wahrnehmen und sehen und die natürlichen Reaktionen, die ich darauf habe. Das heißt also, ist gleich so eine natürliche Empfindungsausstattung trifft auf eine natürliche Situation, für die sie eigentlich gedacht ist, da ist nicht viel Schulung notwendig. So ein paar Grundhinweise und wir sind sozusagen im Wesentlichen damit befasst und können uns damit sozusagen anfreunden. Übrigens ist das eine These, die auch von der modernen Evolutionstheorie vertreten wird, die natürlich jetzt nicht Winckelmann gelesen hat, und Winckelmann hat bekanntlich lange vor Darwin geschrieben, hat das natürlich jetzt nicht evolutionsbiologisch argumentiert, aber was die Wahrnehmung, die Empfindungsfähigkeit des Schönen betrifft, vertritt die moderne Evolutionsbiologie im Anschluss an Darwin ja tatsächlich diese Konzeption, die übrigens sehr interessant ist, ja, dass aufgrund sozusagen der Evolution und der damit verbundenen Prozesse der natürlichen Selektion sich bestimmte Wahrnehmungs- und Empfindungsmuster herausgebildet haben, die es dann den Menschen erlauben, etwas als schön zu empfinden, und zwar unmittelbar als schön zu empfinden, weil dieses Schöne ihm, ohne dass er es weiß, Hinweise gibt über, wenn man so sagen will, die biologische und reproduktionstechnische Fitness etwa seines Gegenüber, also eines potenziellen Geschlechtspartners. Das heißt also, Schönheit sind, oder das, was wir als Schönheit empfinden, sind evolutionsbiologisch gesprochen Merkmale, die jene Wesen entwickeln, die besonders gute Fortpflanzungs- und Durchsetzungschancen im Prozess der Evolution haben. Es gibt sogar Hardcore-Evolutionsbiologen, die versucht haben, tatsächlich festzustellen, dass es eine Übereinstimmung gibt zwischen dem, was wir an einem Menschen als attraktiv empfinden, und seiner genetischen Ausstattung. Und zwar dergestalt, dass derjenige oder diejenige, die aufgrund ihrer genetischen Disposition gesund ist, also große Überlebens- und Reproduktionschancen hat, auch als attraktiver wahrgenommen werden, sodass man umgekehrt sagen kann, physische Attraktivität, die also unser Schönheitsempfinden entfacht, physische Attraktivität ist so etwas wie ein Hinweis auf potenziellen Reproduktionserfolg, weshalb eben bis heute hässliche Menschen weniger Chancen haben, sich zu reproduzieren, nach dieser Theorie, als Schöne. Wir wollen jetzt sozusagen von diesem Ausflug, es gibt noch eine, das sage ich vielleicht nur so en passant, es gibt noch eine interessante Nebentheorie, das ist natürlich eine sehr einfach gestrickte Evolutionstheorie, dasjenige, was gesund ist, wird einen hohen Reproduktionserfolg haben und der drückt sich dann auch sozusagen in physischer Attraktivität. Es gibt auch eine Theorie, die von zwei israelischen Biologen entwickelt wurde und die dieses Schönheitsempfinden zurückführen auf eine ziemlich komplizierte evolutionstheoretisch zu argumentierende Handicap-Konstruktion. Denn das, was ja schon Darwin irritiert hat an seiner Beobachtungen von Schönheit im Tierreich, ist folgendes Paradoxon, dass natürlich Schönheit wahrgenommen wird deshalb, weil sie bestimmte Attraktivitäts-, das heißt aber auch Aufmerksamkeitsmerkmale hat. Ja? Für Darwin war das klassische Beispiel immer der Pfau und sein wunderschönes Rad. Das gefällt uns ja heute noch. Also wer irgendwo, in welchem Tierpark, Zoo, bei Gelegenheit auch immer einen Pfau sieht, wartet, ob dieses Tier sozusagen sein Rad schlägt. Ja? Und Pfauenfedern, Pfauenthron galt immer als ein ganz starkes sozusagen Symbol oder mit ästhetischer Ausdruckskraft. Jetzt hat aber dieses Pfau, wenn der Pfau sein Rad schlägt, hat das sozusagen auf der einen Seite natürlich den Effekt, dass er den potenziellen Geschlechtspartner oder in dem Fall die Geschlechtspartnerin auf sich aufmerksam macht. Und die klassische Theorie sagt ja, dass dann gewählt wird von den Weibchen dasjenige männliche Tier, das sozusagen das schönste Rad schlägt. Das Problem dabei ist, und das schafft einen Selektionsvorteil, ja, ein schönes Rad, bessere Reproduktionschancen, wenn man eher gewählt wird. In der darwinischen Konzeption sind es übrigens immer die Weibchen, die wählen. Ja. Der Nachteil, das Paradoxon ist aber, dass dieses Produzieren von Attraktivität natürlich nicht nur den potenziellen Geschlechtspartner erreicht und aufmerksam macht, sondern immer auch den natürlichen Feind. Ja. Man wird einfach gesehen. Ja. Das heißt also, man riskiert, indem man versucht, seine Fortpflanzungschancen zu erhöhen, riskiert man seine Existenz und vernichtet jede Fortpflanzungschance da. Ja. Denn wenn man gefressen wird, bevor man sich fortpflanzen kann, hat man nichts, evolutionstheoretisch gesehen, davon nichts gehabt. Wie erklärt sich das jetzt? Dieses israelische Biologenpaar Sahavi haben sozusagen eine Handicap-Theorie des Schönen entwickelt, die davon ausgeht, dass genau weil das so ist, es sich eigentlich nur jene Individuen leisten können, Attraktivität zu entwickeln, die gleichzeitig, unbewusst natürlich, sind biologische Mechanismen, darauf vertrauen können, dass sie stark genug sind, sozusagen auch potenzielle Feinde, die durch diese Attraktivitätsmerkmale auf sie aufmerksam geworden sind, in Schach zu halten. Das heißt also, sie geben durch diese Attraktivität, durch die Attraktivitätsmerkmale, geben sie gleichsam ein Handicap vor. Sie machen auf sich aufmerksam, sie sind verletzlicher, sie sind sichtbarer als andere, sie sind potenzielles Objekt von Aggressionen und gleichzeitig können sie das genau tun, weil sie dadurch auch signalisieren, dass sie stark genug sind, dem zu begegnen und das Ganze auszuhalten, was sie dann doppelt attraktiv macht. Ja? Das macht sie ja doppelt attraktiv. Ja? Der ist jetzt nicht nur schön, man sieht jetzt nicht nur diesen Tier, sieht man jetzt nicht nur an, seine Attraktivität, die Buntheit, die Federn, das Aufgeplusterte, sondern man weiß auch, der kann sich das leisten. Ja? Schön zu sein ist sozusagen dann im doppelten Sinn ein Vorzug, was dann laut dieser Theorie dazu geführt hat, aus diesem biologischen Konzept haben dann diese Biologen auch gleichsam eine kulturgenetische Theorie des Schönen versucht zu entwickeln, was dann dazu geführt hat, dass sozusagen dann beim Menschen das Ganze natürlich ähnlich funktioniert und dass der Mensch dann versucht hat, natürlich seine Attraktivitätsmerkmale, das ist jetzt dann sozusagen der Übergang in die kulturelle Evolution, seine Attraktivitätsmerkmale dann künstlich zu verstärken und herzustellen, und aber genau unter denselben Gesichtspunkten. Ja? Das heißt also, wer sich jetzt beginnt zu bemalen, das wäre jetzt das Entsprechende zum bunten Federkleid. Wer sich beginnt sozusagen aufzuplustern, indem er seine Schultern ausstaffiert. Ja, es gibt Männermode, das ist heute noch der Fall. Wer sich beginnt sozusagen mit Federn zu schmücken, mit Kleidern zu schmücken, überhaupt zu ornamentieren und zu schmücken, macht sich natürlich für potenzielle Geschlechtspartner attraktiver, aber er macht damit auch auf sich aufmerksam. Er ist sichtbar, ja. Er macht sozusagen auch potenzielle Feinde auf sich aufmerksam. Und das bedeutet, er kann das nur dann tun, einerseits, wenn er sozusagen sich zumutet, das auszuhalten. Und gleichzeitig kann man sagen, besteht jetzt die Möglichkeit auch der Täuschung. Ja? Man kann Attraktivität generieren und eine Stärke damit signalisieren, die man gar nicht hat. Ja? Man tut so und hofft, alle begreifen das. Ja? Und so die These dieser Biologen, das funktioniert bei Menschen bis heute und hat zur Entwicklung der Künste geführt, weil sich dann sozusagen diejenigen, die tatsächlich die attraktivsten sinnliche Merkmale imstande waren, sozusagen an sich aufzubauen, Das heißt also, die sich schminken konnten, die sich Schmuck beschaffen konnten, die sich auffallende Kleider beschaffen konnten. Also dass diejenigen galten dann in diesem doppelten Sinn als attraktiver und hatten die besseren Chancen. Gleichzeitig bedeutete auch Kultur, dass Menschen begonnen haben, diese Tätigkeiten, also etwas des Attraktiverwerdens zu professionalisieren und auszulagern. Es gab dann nicht nur Menschen, die sich gut schminken konnten, sondern es gab Menschen, die andere gut schminken konnten. Ja? Also sehr weit zurück geht diese Geburtsstunde von Mode und Design, von Schmuckherstellung. Und das wäre nach dieser Theorie sozusagen dann die Wurzel von Kunst, weil dann sozusagen auch die Attraktivitätsmerkmale gewandert sind von denjenigen, die mit Schmuck ausgestattet wurden, hin zu denjenigen, die imstande waren, schönen Schmuck herzustellen. Ja? Das heißt also, es ist nicht nur derjenige attraktiv, der ein Kleid von Karl Lagerfeld trägt, sondern natürlich auch der, der dieses Kleid designt hat. Ja? Das heißt also, und der es gemacht hat, also das ist sozusagen die, oder nach dieser Theorie wäre das die Urform des Künstlers, der jetzt als Experte für die Herstellung, Wahrnehmung, Empfindung des Schönen gilt. Und wenn das Schöne aber gleichsam jenes Attraktivitätsmerkmal ist, das einen Fortpflanzungserfolg garantiert, dann ist derjenige, der Experte für das Schöne ist, auf diese sublime Art und Weise auch der Experte für den Fortpflanzungserfolg, auch wenn er sich selbst vielleicht nicht fortpflanzen mag. Ja, das ist in der sozusagen biologischen Evolution, der kulturellen Evolution des Menschen, haben sich ja diese Dinge auch verschoben. Man könnte sagen, es gibt dann sozusagen es gibt dann sozusagen auch eine Transformation von biologischem Erfolg hin zu kulturellem Erfolg, aber sozusagen die unterste Basis, die unterste Wurzel wäre nach wie vor diese Form von Attraktivität. Das Interessante ist jetzt, wenn wir wieder zu Winkelmann zurückgehen, dass diese Prozesse der Wahrnehmung des Schönen in der Natur gleichsam von der Natur selber in uns vorbereitet sind. Ja? Egal, ob ich das jetzt in dieser oder anderen Weise evolutionstheoretisch versuche zu argumentieren, gleichsam ein natürliches Empfindungsvermögen trifft auf natürliche Situationen, für die es entwickelt wurde, für die es gedacht wurde. Nach Winkelmann gibt es allerdings eine große Diskrepanz zu einem Empfindungsvermögen des Schönen im Bereich der Kunst. Denn dort sind die Empfindungen, weil die Kunst eben künstlich ist, sind auch die Empfindungen, die darauf reagieren sollen, selbst nicht mehr natürlich, sondern müssen künstlich erzeugt werden. Deshalb, so Winkelmann, ist zur Empfindung des Schönen in der Kunst mehr erfordert als zur Empfindung des Schönen in der Natur. Wie, jetzt kommt sozusagen sein erklärender Vergleich, wie die Tränen im Theater ohne Schmerz und ohne Leben sind und durch die Einbildung erweckt und ersetzt werden müssen. Ja? Trauer wäre auch so eine fundamentale Empfindung. Wenn uns in der Wirklichkeit etwas Trauriges begegnet, zustößt, wie auch immer, wir etwas beobachten, etwas sehen, weinen wir ganz natürlich, weil wir natürlich traurig sind. Ja? Wenn in der Kunst so etwas passiert, weiß ich ja, es ist nur künstlich. Ja, wenn im Theater etwas Grauenhaftes passiert auf der Bühne, weiß ich, es wird nur gespielt. Trotzdem sozusagen, wäre es das Ziel, die Empfindung einer ästhetischen Trauer, oder die ästhetische Empfindung der Trauer herzustellen. Das kann nur gelingen, indem ich meine Einbildungskraft so sehr schule, dass ich mich gleichsam in eine Als-ob-Situation hineinversetzen kann. Obwohl ich weiß, dass die Situation nur gespielt ist, nehme ich sie so wahr, als ob es Realität wäre und reagiere jetzt so, als ob ich traurig wäre, mit einer starken Empfindung echter Trauer, die aber tatsächlich eine künstliche Trauer ist, also eine künstlich hergestellte, für eine künstliche Situation hergestellte Empfindung in dem Sinne darstellt. Das heißt, das, was ich am Ende der letzten Vorlesung gesagt habe, taucht auch in dieser Konzeption auf, dieses interessante Phänomen, dass wir eine lebensweltliche Empfindungspalette haben, Trauer, Freude, Lust, Schmerz, angenehm berührt sein, betroffen sein,
abgestoßen sein, geekelt sein. Also eine ganze, ganze Palette der Empfindungen, die im alltäglichen Leben Tag für Tag in unterschiedlichen Intensitätsgraden durchmachen. Ja, jedes Mal, wenn Sie auf die Straße gehen und es riecht schlecht oder Sie sehen etwas, was Ihnen nicht gefällt oder was Ihnen gefällt, ein Mensch kommt vorüber, den Sie attraktiv finden. Da haben Sie eine ganze Palette von Empfindungen, die sozusagen aus diesem natürlichen Zusammenhang entstehen. Und gleichzeitig gibt es diese Empfindungen, die wir mit denselben Worten bezeichnen, und sind wir genauso erschüttert und betroffen oder gelangweilt oder gespannt oder aufmerksam. Genauso gibt es dieselben Empfindungen angesichts von Kunst oder von Kunstwerken, und gleichzeitig sind es dann doch nicht dieselben Empfindungen, weil sie künstlich erzeugt sind, weil sie nicht lebensweltlich sind, weil sie jetzt nicht die Empfindungen meiner Natur sind, sondern tatsächlich die Empfindungen meines gebildeten, und das wäre sozusagen der Point bei Winkelmann, meines gebildeten Schönheitssinns. Das heißt, der Schönheitssinn angesichts von Kunstobjekten, der muss in der Tat geschult und entwickelt sein, weil die Einbildungskraft, die Vorstellungskraft, das Einfühlungsvermögen geschult werden muss und erst hergestellt werden muss, dass mir die Generierung solcher Empfindungen überhaupt erst ermöglicht. Winkelmann ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat dann versucht, sozusagen diese jetzt nun schulbare, entwickelbare, und deswegen gibt es auch Kunstpädagogik. Ja? Und deswegen ist es auch immer wieder ein Problem sozusagen einer Konzeption entgegenzutreten, die von dem Fälschlichen, jetzt immer aus der Perspektive Winkelmanns, ja, die von, aus der Perspektive Winkelmanns fälschlichen, von dem fälschlichen Ansatz ausgeht, dass es auch angesichts von Kunstwerken so etwas wie natürliche Empfindungen des Schönen gibt und dass es genügt, diese natürlichen Empfindungen zu haben. Da sagt man also, okay, man geht mit Kindern ins Museum und man erzählt ihnen nichts über die Bilder, man schult nicht ihren Geschmacks- und ihren Schönheitssinn, man macht sie nicht aufmerksam, sondern man stellt sie davor und sagt, und jetzt sagt er mal, was empfindet. Ja, dann schreibt man das auf oder auch nicht, was die empfinden, und so dürfen sie Bilder zu assoziieren, und dann sagt man, und jetzt macht sie das auch und malt auch so ein Bild, dann setzen sie alle dort, malen ein Bild und malen ein Bild, und das war's dann. Das heißt also, dieses romantische Ideal, dass der Mensch von einer natürlichen Empfindungsausstattung oder mit einer natürlichen Empfindungsausstattung gesegnet ist, die es ihm auch ermöglicht, sozusagen komplexere, künstliche Wahrnehmungen des Schönen durchzuführen, dieses romantische Bild hat der Klassiker Winkelmann natürlich nicht geteilt. Ja? Sondern für ihn ist es klar gewesen, dass sozusagen angesichts von künstlichen Situationen, künstlichen Gebilden, künstlichen Darstellungen erst so etwas wie ein Einfühlungs- und Vorstellungsvermögen entwickelt, geschult und deshalb auch pädagogisch erzeugt werden kann oder werden muss, um das dann adäquat wahrzunehmen und diesen Schönheitssinn dann wirklich seiner Bestimmung zuführen zu können. Er hat dann diesen Schönheitssinn noch versucht, ein bisschen genauer zu analysieren und dabei unterschieden, wie ich vorhin schon andeutete, zwischen dem äußeren Sinn, also gleichsam die Sinnesorgane, die eine notwendige Voraussetzung dafür sind, für jede unserer Formen etwas Schönes wahrzunehmen. Er nennt das das Werkzeug der Empfindung, also unsere klassischen Sinnesorgane, Auge, Ohr, Nase, Hand, Haut, wie auch immer, und einen inneren Sinn, den eigentlichen Sitz der Empfindung, der also gleichsam auch Resultat sozusagen oder mit Ausdruck unserer Innerlichkeit und unserer Emotionalität, unserer Affizierbarkeit auch durch Affekte bezeichnet. Die Sinnesorgane, der äußere Sinn, ja, er muss natürlich auch, ich habe es schon angedeutet, muss natürlich auch funktionieren, und er kann bis zu einem gewissen Grad zumindest verfeinert und sozusagen verbessert werden, denn die Sinnesorgane, wie Winkelmann schreibt, müssen richtig und genau arbeiten. Richtig und genau müssen sie arbeiten, das heißt also der Sehsinn, der Gehörsinn muss in Ordnung sein. Der innere Sinn allerdings, ja, für den inneren Sinn gelten andere Kriterien. Da geht es nicht darum, richtig und genau zu sein, sondern der innere Sinn muss empfindlich und fein sein. Man könnte sagen, das, was auch ein modernes Schlagwort mit dem Begriff Sensibilität bezeichnet. Was heißt das? Ein Mensch ist sensibel. Ja? Das heißt ja nicht, dass er besser oder anders sieht als ich, ja? Sondern das Gesehene löst eine feinere, eine differenziertere Form von Empfindung in ihn aus. Der innere Sinn, sagt Winkelmann, ist deshalb zu charakterisieren durch Attribute wie sozusagen zart, wie bildlich, wie unmittelbar. Das heißt also, der innere Sinn ist durch sozusagen auch Attribute gekennzeichnet, die eine gewisse Dynamik oder an eine gewisse Dynamik erinnern. Wir dürfen nicht daran darauf vergessen, dass Emotion ursprünglich Bewegtheit heißt. Ja? Die innere Bewegtheit. Also derjenige, den wir als sensibel bezeichnen würden, ist der, der angesichts von Sinneswahrnehmungen imstande ist, so etwas wie eine innere Bewegtheit zu entwickeln. Und das ist schulbar. Es ist also diese Fähigkeit, schreibt Winkelmann, als eine seltene Gabe des Himmels zu schätzen, welcher diesen Sinn zum Genusse des Schönen und des Lebens selbst hierdurch fähig gemacht hat, als dessen Glückseligkeit in einer Dauer angenehmer Empfindungen besteht. Das heißt also, der Mensch ist genau dasjenige Wesen, das einerseits diese Fähigkeit entwickelt und andererseits, weil das im Grunde als positive Empfindungen wahrgenommen werden, die Wahrnehmung des Schönen, versucht das auch auf Dauer zu stellen. Das heißt, sich selbst in eine Welt einzufügen oder sich selbst eine Welt zu schaffen, die zumindest auch ganz zentral von diesen Gesichtspunkten des Schönen entweder gekennzeichnet sind, das ist die Frage des Designs, wie wir das heute nennen würden, oder der, wenn er ganz besondere Glücksempfindungen, man konnte im 18. Jahrhundert noch so naiv, könnte man fast sagen, davon sprechen, der, wenn er ganz besondere Glücksempfindungen aufsuchen will, natürlich jene Situationen sucht, in denen sein Schönheitssinn sich betätigen kann. Also, indem man klassische Literatur liest, indem man im Museum klassische Statuen bewundert, indem man ins Konzert geht und dergleichen mehr. Und bis zu einem gewissen Grad, denke ich, ist ja das bis heute ein ganz wesentliches Moment von kulturellen Aktivitäten, dass wir dort natürlich Situationen aufsuchen. Wir wollen vielleicht jetzt nicht mehr in diesem klassischen Sinn von Schönheitssinn sprechen, aber wo doch wir Situationen aufsuchen, wo unsere ästhetische Empfindungsfähigkeit und keine andere, ja, keine andere Empfindungsfähigkeit, sondern unsere ästhetische Empfindungsfähigkeit herausgefordert wird. Und wir diese ästhetische Empfindungsfähigkeit oder diese ästhetischen Empfindungen, die wir dann generieren, auf eine ganz besondere Art und Weise an uns selbst genießen und gleichzeitig sozusagen diesen Genuss als Glückszustand erleben. Das heißt also, das, was sehr viele Menschen, die sich mit Kunst beschäftigen und diesen Kunstgenuss und Anführungszeichen jetzt aufsuchen, ja auch immer wieder zum Teil in naiver Art und Weise beschreiben. Ja. Dieses Glücksgefühl natürlich auch angesichts von ästhetischen Ereignissen, die nicht diesen klassischen Kriterien der Schönheit entsprechen müssen, aber die trotzdem nichts anderes tun, als diese vielleicht auch unterschiedliche und breit gespannte Palette ästhetischer Empfindungen in uns auszulösen und uns gleichzeitig, das ist meines Erachtens ein ganz wesentlicher Punkt, und uns gleichzeitig davor bewahren, aus diesen Empfindungen irgendwelche lebensweltlichen, praktischen Konsequenzen ziehen zu müssen. Ja? Das heißt also, die Freude und die Trauer, der Schmerz und die Lust, die Betroffenheit und die Gespanntheit, aber auch negative Empfindungen, ja, wie die Langeweile oder der Ekel, also alle diese Empfindungen, die wir angesichts, sagen wir, einer Theateraufführung erleben, haben wir für uns überhaupt keine Konsequenzen. Ja? Also ich gehe raus, schüttel mich kurz, trinke ein Glas Sekt und die Welt ist in Ordnung. Ja? Während solche Empfindungen in einem lebensweltlichen Kontext natürlich immer Indikatoren sein können für jetzt musst du was tun, ja, jetzt musst du eingreifen oder jetzt musst du flüchten oder jetzt musst du dir den Kopf drüber zerbrechen, jetzt musst du die Welt retten, was auch immer. Ja. Auch noch beim finstersten Stich über den Weltuntergang geht fast niemand mit dem Gefühl hinaus, ich muss jetzt die Welt retten. Ja. Und das ist sozusagen genau das Schöne an der Kunst. Sie befreit uns von diesen lebensweltlichen Verpflichtungen, lebensweltlichen Empfindungen und lässt uns deshalb unterschiedlichste Empfindungen an uns selbst genießen und in diesen und diesen Genuss gleichsam als eine besondere Form, eine besondere Variante, sagen wir mal, von Glück erfahren. Die Kollegin hat eine Frage.
Ja, zwar, wie ist es mit der Performance-Kunst? Weil die legen sich schon an,
ihre Beizubringen. Das habe ich, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Vorlesung, bin ich schon darauf mal kurz zu sprechen gekommen. Kehre jetzt auch wieder da zurück. Ja, also ich versuche im Laufe der nächsten Viertelstunde Ihre Frage zu beantworten. Und das ist natürlich eine interessante und zentrale Überlegung oder zentrale Frage. Nämlich, das Interessante ist jetzt, ich bleibe jetzt noch im Kontext des 18. Jahrhunderts, werde aber diese Frage im Hinblick auf die Performance-Kunst nicht vergessen. Das Interessante ist jetzt, dass, wie ich schon angedeutet habe, dass die Möglichkeit, dass wir unterschiedliche Empfindungen angesichts eines ästhetischen Objekts generieren können, schon sehr früh erkannt wurde und sehr früh auch theoretisiert wurde und gleichzeitig man natürlich auch versucht hat, womöglich da etwas ganz Besonderes, eine besondere Fähigkeit noch zu entdecken. Das heißt, dass der Schönheitssinn, den Winkelmann sich noch relativ eindimensional dachte, in Wirklichkeit ein mehrdimensionaler Sinn ist. So hat etwa der bedeutende Philosoph der Aufklärung, Moses Mendelssohn, einige Abhandlungen ebenfalls über Empfindungen geschrieben, ebenfalls etwa Mitte des 18. Jahrhunderts, wo es auch um diese Analyse ging, jener Empfindungen, die Kunstwerke und ästhetische Wahrnehmungen in uns auslösen können. Und Mendelssohn machte die interessante Beobachtung, aber nicht der erste, aber er versucht das in eine konzise Theorie der Empfindungen einzubauen, macht die interessante Beobachtung, dass wir imstande sind, auch gleichsam positive ästhetische Empfindungen zu entwickeln, angesichts von Dingen, von Ereignissen, von Gegenständen, die uns unter anderen Umständen negative Empfindungen bescheren würden. Oder ich formuliere es jetzt, zitiere jetzt die Formulierung von Mendelssohn. Es gibt, so schreibt er, und das ist sozusagen ganz die Sprache des 18. Jahrhunderts, es gibt eine Lust an schmerzhaften Ergötzlichkeiten. Eine Lust an schmerzhaften Ergötzlichkeiten. Es gibt, wie er schreibt, schmerzhaft angenehme Empfindungen. Jetzt gibt es natürlich keinen größeren Widerspruch als das Angenehme und das Schmerzhafte. Die Lust und den Schmerz. Das sind sozusagen an sich die großen entgegengesetzten Pole. Ja? Bei Epikur heißt es, wir suchen die Lust und versuchen den Schmerz zu vermeiden. Und der größte Lust besteht genau darin, wenn ich imstande bin, den Schmerz zu vermeiden. Diesen Hintergrund muss man kennen, um sozusagen die Point der Mendelssohn Überlegung zu sehen, dass gerade das Entgegengesetzteste angesichts einer ästhetischen Erfahrung, einer ästhetischen Empfindungspalette zusammengeführt werden kann und dass sozusagen Lust und Schmerz eine Einheit bilden können, eben diese im Sinne jetzt dieser schmerzhaften Ergötzlichkeiten. Das Unvollkommene, das Böse und das Mangelhafte, wenn es in der Kunst dargestellt wird, so Mendelssohn, erregt in uns in der Regel eine vermischte Empfindung. Und das ist der zentrale Begriff, das ist der Terminus, den Mendelssohn geprägt hat, der eine bedeutende Rolle in der Diskussion der damaligen Zeit gespielt hat, der Begriff der vermischten Empfindungen. Das, was Kunstwerke sozusagen in uns auslösen oder auslösen können, sind nicht einfache Empfindungen zwischen diesen Polen angenehm und unangenehm, sondern sind vermischte Empfindungen, wo unterschiedliche Aspekte an sich einander widersprechender Empfindungen zum Ausdruck kommen können. Eben zum Beispiel angesichts des unvollkommenen Bösen und Mangelhaften, das finde ich ganz interessant, diese drei Beispiele und vermischt sind diese Empfindungen in der Regel in der Art und Weise, dass sie zusammengesetzt sind, so Mendelssohn, aus einem Missfallen an dem Gegenstand, denn der ist böse oder der ist missglückt oder der ist unvollkommen oder der ist mangelhaft, aus einem Missfallen an dem Gegenstand und an einem Wohlgefallen an der Vorstellung, also an der Art und Weise, wie dieser an sich missfällige Gegenstand dargestellt wird und jetzt sozusagen in unser Vorstellungsvermögen eindringt. Ja? Sie kennen vielleicht die Debatten, die man immer wieder führen kann. Einige von Ihnen haben vielleicht den Film Der Untergang gesehen. Die Debatten, die man immer wieder führen kann, wenn man versucht, etwas, so etwas wie das schlechthin Böse, zum Beispiel Adolf Hitler, in einem Film darzustellen. Könnten Sie sagen, das wäre jetzt, ich komme hin, als dieser Film Der Untergang, ist auch schon einige Jahre her, in die Kinos kam, Bruno Ganz hat damals Adolf Hitler gespielt, da gab es also in den Feuilletons und bei den Kunstkritikern also heftige Debatten genau darüber. Erstens darf man das so, kann man das sozusagen in dieser Form von Intimität den Diktator das Böse darstellen. Und auf der anderen Seite natürlich die Debatte, Hitler ist natürlich genau in diesem Sinn, wie Mendelssohn schreibt, böse und verachtenswert. Der Gegenstand missfällt uns. Ja? Das heißt also, jedes Mal, wenn ich einen Film Hitler dargestellt finde, wird uns der Gegenstand missfallen. Gleichzeitig, ich kann nicht ins Kino gehen, ohne nicht auch in meinen Vorstellungen mit dem Gefühl konfrontiert zu sein, oder mit der Empfindung konfrontiert zu sein oder mit der Frage konfrontiert zu sein, wie macht das der Schauspieler? Spielt er diesen Gegenstand des Missfallens gut? Wenn er diesen Gegenstand des Missfallens gut spielt, dann ist in mein Missfallen schon ein Gefallen beigemischt. Ja? Denn mir gefällt mir etwas. Mir gefällt nicht Hitler, aber mir gefällt, wie Hitler gespielt wird. Ja? Ist diese Schauspielerleistung von Bruno Ganz eine Glanzleistung gewesen? Und was heißt es, von einem Schauspieler sagen zu müssen, seine größte Rolle war Adolf Hitler? Ja? Man kann problemlos von jemandem sagen, von einem Schauspieler sagen, seine größte Rolle war Richard III. Jetzt war Richard III. Auch kein sanftes Kind. Ja? Er war kein Massenmörder, nur ein einfacher Mörder, ja? Eine kleine Bestie, grausam. Ja? Aber es ist nicht so schlimm zu sagen, seine größte, eine Paraderolle war Richard III. Ja? Zu sagen, seine beste, seine Paraderolle war Hitler, klingt irgendwie komisch. Ja? Viele Kritiker glauben übrigens, dass Bruno Ganz nie so gut war wie in diesem Film, als Schauspieler. Es bleibt denen überlassen, wie er das sehen mag. Aber sie sehen genau diese vermischten Empfindungen. Das heißt, man muss jetzt etwas sehen, was eigentlich Gegenstand des Abscheus ist und kann sich gleichzeitig gefühlen wie Bewunderung, Fasziniertheit, Akklamation, Gefallen für etwa die Darstellung, für die Vorstellung, für die Leistung nicht entziehen. Es gibt also unzählige Arten von Empfindungen, schrieb Mendelssohn, natürlich in einem naiveren Zeitalter, dass diese Barbarei, diese Grausamkeit, diese Formen des realen Bösen, nämlich die Massenvernichtung von Menschen, in der Weise natürlich nicht gekannt hat, aber trotzdem schreibt er, es gibt unzählige Arten von Empfindungen, die alle voneinander unterschieden sind und sich auch durch ganz verschiedene Merkmale äußerlich zu erkennen geben, und die dann trotzdem in einer ästhetischen Situation gleichsam eine Vermischung darstellen sozusagen dann eine neue Kategorie von Empfindung, die wir als reine Empfindung so gar nicht erleben können, auftauchen. Und jetzt kommt ganz was Interessantes, weil das jetzt weit über die Ästhetik hinaus Konsequenzen hat, nämlich nicht nur für die Kunst und für die Ästhetik und für die Psychologie der Empfindungen, sondern auch für die Philosophie und vor allem für die Moralphilosophie. Mendelssohn hat als ganz entscheidendes, wesentliches Beispiel für solch eine gemischte Empfindung nun das Mitleid genannt. das deutsche Wort Mitleid hat ja schon so eine gewisse Widersprüchlichkeit in sich. Denn auf der einen Seite ist Mitleid ein Gefühl, eine Empfindung, die positiv konnotiert ist. Ja, in der Regel. Zieht man mal von Nietzsche ab. Ja, darauf kommen wir gleich noch. Aber in der Regel ist sozusagen jemand, der imstande ist, Mitleid zu empfinden, der mitleidfähig ist, ist bei uns ästhetisch positiv konnotiert. Jemand, der mitleidlos ist, der keine Mitleidsfähigkeit hat, den unterstellen wir eher, ein kaltes Herz zu haben. Auf der anderen Seite ist Leid Leid. Leid tut weh. Ja? Wer also wirklich mitleidet, leidet. Sonst wäre nicht Mitleid. Ja? Es ist aber Mitleid was Positives. Was Positives ist deshalb was Positives, weil es positive Gefühle hervorruft. Ja? Leiden ist was Negatives. Es ist deshalb was Negatives, weil es unangenehme Gefühle hervorruft, weil es wehtut. Ja? Das heißt, der Mitleidige, der Mitleid empfindet, und das gilt natürlich jetzt sowohl für die Alltagsform des Mitleidens, als auch natürlich für das ästhetische Mitleid. Der Mitleidende ist immer in diesem Zwiespalt, dass er eigentlich Lust hat an der Positivität und moralischen hohen Bewertung seiner Gefühle und gleichzeitig tut es weh, wenn er wirklich mitleidet. Ja? Gleichzeitig ist etwas Negatives. Das ist die eine Seite. Die andere Seite des Mitleidens ist, warum empfinden wir mit jemandem Mitleid? Wir müssen ja ehrlicherweise sagen, wir empfinden nicht für alle gleichermaßen Mitleid. Ja? Es gibt Menschen, die also jetzt ganz kalt sagen können, mein Mitleid für zypriotische Banker hält sich in Grenzen. Muss man jetzt wirklich mitleiden, weil jemand beim Sparbuch 100.000 Euro hatte und jetzt hat er nur noch 80.000. Man kann versuchen, stützen wir uns rein in die Situation, wie auch immer. Das heißt also, Mitleid ist nicht etwas, was gleichmäßig verteilt ist, ja? Sondern, so Mendelssohn, es hängt natürlich davon ab, dass die Voraussetzung, dass ich mit jemandem mitleide, eine bestimmte positive Zuneigung, er sprach sogar von Liebe, zu diesem Gegenstand ist. Ja? Ich lese immer so mit Vergnügen, die in der Philosophie des 18. Jahrhunderts diese Mischung aus empathischem Vokabular, also von Liebe und Gefühl und Empfindung die Rede, und dann bezieht sich das immer nur auf Dinge und Gegenstände, weil natürlich Personen, Menschen unter diesem Gegenstandsbegriff fallen. Das heißt also, das ist die Voraussetzung, ich muss eine positive Beziehung zu etwas haben, damit ich dann Mitleid empfinden kann, wenn dieses Wesen oder dieser Gegenstand ins Unglück stürzt. Ja? Und jetzt habe ich wieder zwei widersprechende Gefühle. Denn auf der einen Seite, ich liebe ihn, positives Gefühl. Ihm geht es schlecht, negatives Gefühl. Ja? Ich kann dieses Mitleid nur dann exekutieren, wenn ich das positive Gefühl aufrechterhalte. Ja? Nur dann kann ich Mitleid empfinden. Psychologisch übrigens hochinteressant, ob man Mitleid empfinden kann, zum Beispiel mit, ich sage jetzt so wie Mendelssohn, Gegenständen, die man verachtet. Das ist ganz wesentlich. Sich diese Frage einmal zu vergegenwärtigen, und diese Frage zu überlegen. Das heißt also, die vermischten Empfindungen, Mendelssohn, die vermischten Empfindungen bescheren uns dann gleichermaßen auch so etwas wie ein Wechselbad der Gefühle. Also jetzt muss man sich einmal auch klar machen, was das bedeutet, wenn jemand angesichts einer Analyse des Mitleids, also einer klassischen vermischten Empfindung, in der Lust und Leid eng beisammenliegen, miteinander verschmolzen sind, dann folgende theoretische Konsequenz daraus zieht, nämlich solche vermischten Empfindungen, so Mendelssohn, sind für die Kunsterfahrung besser als reine Empfindungen. Warum? Weil das, was bloß angenehm ist, also eine rein positive Empfindung, sehr bald, wie er schreibt, in eine Sättigung führt und zuletzt den Ekel in sich trägt. Während das rein Unangenehme, das, was uns nur unangenehm ist, was uns nur wehtut, in uns letztlich ja nur den einzigen Impuls überlässt, dieses zu vermeiden. mich also von diesem Gegenstand zu trennen. Ja? Die vermischte Empfindung, die zwischen angenehm und unangenehm, Lust und Unlust, positiv und negativ, imstande ist zu oszillieren, nur diese fesselt uns auf Dauer. Sie ist gefeit davor, dass uns langweilig wird. Sie ist gefeit davor, dass uns davor ekelt. Sie ist auch gefeit davor, dass ich mich davon abwende. Ja? Denn es ist genug Positivität da, genug Lust da, um dabei zu bleiben. Und es ist genug Negativität da, genug Unangenehmes da, um aus dieser Lust nicht nur eine Schale und letztendlich dann eben langweilige Befriedigung zu ziehen. Und deshalb war die Ästhetik des 18. Jahrhunderts fasziniert von der Frage, wie kann es jetzt der Kunst gelingen, solche gemischten Empfindungen zu erzeugen? Und jetzt kehre ich zurück zur Frage der Kollegin nach den modernen Performance-Künstlern. Denn, das ist jetzt eine ad hoc entwickelte, vielleicht kühne Hypothese, ich würde eben diese Hypothese formulieren, dass die Performance-Kunst des 20. Jahrhunderts, des späten 20. Jahrhunderts, im Wesentlichen nichts anderes, theoretisch gesehen, darstellt, als eine Weiterentwicklung und Zuspitzung dieser seit dem 18. Jahrhundert diskutierten ästhetischen Frage, wie erzeuge ich gemischte Empfindungen. Ich kann jetzt nicht die ganze Entwicklung nachzeichnen, ich nehme nur sozusagen den Anfangs- und den vorläufigen Endpunkt. Einer dieser Anfangspunkte findet sich auch bei einem Zeitgenossen von Mendelssohn, Freund und Briefpartner auch von Mendelssohn, Sie kennen ihn alle, großer Dichter und Philosoph der Aufklärung, Gotthold Ephraim Lessing, der nicht nur Theaterstücke geschrieben hat, von dem man nicht nur Nathan den Weisen lesen und aufführen sollte, sondern der eine ganze Reihe von theoretischen Abhandlungen geschrieben hat, in denen er sich sozusagen diese Möglichkeiten der Kunst, des Theaters versucht hat, klar zu werden und indem er auch das Problem der vermischten Empfindungen diskutiert. Und Lessing war noch der Auffassung gewesen, dass das zwar stimmt, ja, also es vermischte Empfindungen gibt, dass aber nicht jede Kunst gleichermaßen solche vermischten Empfindungen erzeugen kann. Und zwar deshalb, weil manche Künste, also manche Kunstarten, manche Kunstgattungen, können das Böse, das Unvollkommene, das Schmerzhafte, das Traurige, das Niedrige, ja, und Erniedrigende, das Inhumane, manche können das darstellen, so aber auf eine Art und Weise, dass wir trotzdem auch an der Darstellung dieses von Mendelssohn postulierte Gefühl des Angenehmen und der Lust und der Freude und der Faszination haben können. Die These von Lessing war, dass im Wesentlichen nur die Literatur das so darstellen kann. Ja? Warum? Weil wenn ich in der Literatur etwas Negatives beschreibe, ist sozusagen der Leser gezwungen, diese Negativität erst in Bilder in seinem Kopf umzusetzen und gleichzeitig bei dieser Umsetzung oder diese Umsetzung hängt gleichzeitig davon ab, wie virtuos, wie gekonnt, wie ästhetisch anspruchsvoll diese Beschreibung sich vollzieht. Ja? Das heißt, er kann dann beides genießen, das heißt, er kann sich überhaupt nur eine Vorstellung machen, wenn das ästhetisch gelungen ist. Sie alle kennen das Problem bei schlechten Romanen. Ja? Einen schlechten Roman erkennt man unter anderem dadurch, sagen wir mal, einen schlechten Kriminalroman. Ja? Einen schlechten Kriminalroman erkennt man unter anderem dadurch, dass jetzt, egal ob jetzt der Täter, die Kommissarin, der Kommissar, wie auch immer, also Personen eingeführt werden, die tun etwas, die sagen etwas, die werden auch beschrieben, aber als Leser kann man sich, hat man keine Vorstellung davon. Ja? Man hat keine Vorstellung davon, was das jetzt für ein Mensch ist, wie der atmosphärisch agieren mag, wie der aussieht, was auch immer. Und das kann seitenweise genau beschrieben sein. Ja? Und man hat trotzdem keine Vorstellung davon. Und dann gibt es die wirklichen Könner dieses Metiers, da genügt ein Hinweis auf eine Geste oder ein Kleidungsstück dieser Person und zwei Sätze, die sie sagt, und man hat sofort ein präzises Bild im Kopf, was das jetzt für ein Charakter, was das für eine Person, was das für eine Figur ist. Und wenn das eine böse Figur ist, dann ist es eine böse Figur, aber gleichzeitig die Virtuosität der Beschreibung verschafft diese Mischung von Lust und Unlust angesichts dieses Textes. Das heißt, der Dichter, so Lessing, kann ganz gezielt das Negative, das Böse, sozusagen den üblen Charakter einführen, darstellen, auch der Theaterdichter übrigens, weil jeder weiß, es ist nur ein Schauspieler. Ja? Da können sich die üblen Charaktere tummeln auf der Bühne und wir können trotzdem und gerade deshalb Freude darüber haben. Der bildende Künstler, so Lessing, hat ein anderes Problem. Also Lessing ging noch davon aus, dass die bildende Kunst so nah an der Wirklichkeit ist, dass wir uns gleichsam diese Distanz, ich weiß, das wird gespielt, das ist nur Text, der erst in meinem Kopf zu einem Bild werden muss, diese Distanz nicht mehr ermöglicht. Das Bild tritt uns, so Lessing, so entgegen, als wäre es schon Wirklichkeit. Es fasziniert durch ihre Wirklichkeitsnähe und deshalb, oder die Skulptur, die Plastik, das Ganze diskutiert an dieser Skulpturengruppe Laocoon, also das Sterben des Laokon und seiner Söhne, sozusagen, und bei dieser Unmittelbarkeit der bildlichen Darstellung, so Lessing, werden diese gemischten Gefühle wieder aufgelöst und es beginnt ein Gefühl zu dominieren, nämlich das des Abscheus, das des Ekels, das der Angst. Sodass wir sozusagen jetzt in dieser Art und Weise nicht mehr imstande sind, die ästhetische Virtuosität zu bewundern, sondern dass wir hier gleichsam mit lebensweltlichen Reaktionen darauf reagieren und damit natürlich mit falschen Reaktionen reagieren. Ästhetisch gesehen, jetzt mit falschen Reaktionen. Das wäre sozusagen die Ausgangsthese. Die Frage ist also, es gibt gemischte Empfindungen, die Kunst als solche imstande ist zu erzeugen. Es gibt Empfindungen, die die Wirklichkeit erzeugt. Es gibt Empfindungen, die eine Kunst, die wirklichkeitsnah ist, imstande ist zu erzeugen und uns dann im Unklaren darüber lässt, sind das ästhetische Empfindungen oder sind das reale Empfindungen. Lessing wollte hier noch eine klare Linie ziehen, die nicht gezogen werden kann. Die in zweierlei Hinsicht nicht gezogen werden kann, weil auf der einen Seite natürlich auch das Bildwerk, natürlich auch die Skulptur es uns klar ist, dass das nicht die Wirklichkeit ist, auch wenn man sich immer wieder bemüht, möglichst nah an die Wirklichkeit heranzukommen. Und die große Attraktivität moderner Bildmedien, Fotografie, Film bis hin jetzt zu computergenerierten virtuellen Welten bestand und besteht ja gerade darin, diese Suggestibilität zu erzeugen. Es handelt sich hier um Wirklichkeit, obwohl wir wissen, es ist Bild. Ja? Und trotzdem, so realitätsnah kann kein Film sein, dass ich nicht weiß, es ist ein Film. Ja? Auch bei einem realitätsnahsten Dokumentarfilm weiß ich noch, ich sitze im Kino und schaue ihn mir an oder ich sitze vor dem Fernseher und schaue ihn mir an. Das Sonderproblem, das der Philosoph Günther Anders im 20. Jahrhundert aufgeworfen hat, ob das Bild, das kein Bild ist, weil es die Übertragung eines realen Ereignisses im Fernsehen ist, ja? Ob das sozusagen einen eigenen ontologischen Status beanspruchen kann, weil es einerseits Bild ist, ich bin ja nicht wirklich dabei. Ja? Wer vielleicht das vor zwei Tagen das Champions League-Spiel Dortmund gegen Malaga gesehen hat, er war ja nicht dort, er saß irgendwo vom Fernseher, aber das, was er gesehen hat, sich ja wirklich ereignet. Ja? Und zwar nicht als Spiel, nicht im Sinne einer Imitation, nicht im Sinne einer Aufführung eines Theaterstückes, sondern als reine Wirklichkeit. Ja? Mit welchen Emotionen begegne ich jetzt einer Situation, in der ich als Bild etwas wahrnehme, was wirklich ist? Ja? Das ist ein Sonderfall. Abgesehen von diesem Sonderfall der Live-Übertragung etwa durch Fernsehen oder wenn ich etwa auf einem Livestream am Computer was verfolge, abgesehen von dem Sonderfall, kann ich im Prinzip immer entscheiden, ob das jetzt ein Bild ist oder ob das Wirklichkeit ist. Ja? Wenn sozusagen hier eine ästhetische Konnotation aufzuweisen ist. Im Fall der Performance mache ich ohne künstliche Mittel, sondern rein jetzt im Rahmen der Theatralität genau diese Grenze zwischen Wirklichkeit und Bild oder Wirklichkeit und Darstellung wieder auf. Denn das, was der Performancekünstler oder Performancekünstlerin macht, die hat ja selber diese legendäre Performance von Marina Abramovic erwähnt, erinnert auf der einen Seite an das Theater. Ja, es ist alles da, es ist die Bühne da, es ist der Zuschauerraum da, es sind die Beleuchter da. Es erinnert an das Theater. Und auf der anderen Seite wird das, was dort inszeniert wird, was gezeigt wird, was getan wird, was gehandelt wird, nicht gespielt, sondern es ist wirklich. Ja? Und jetzt ist die entscheidende Frage, also sozusagen, wie der Zuschauer darauf reagiert. Ob er jetzt das wirklich, sozusagen den Schnitt ins wirkliche Fleisch der Performancekünstlerin als Ausdruck einer theatralischen, vielleicht hyperrealistischen Aktion sieht, dann wird er sitzen bleiben und ästhetisch genießend sozusagen die Ornamentik der selbstverletzenden Schnitte beurteilen und einige Assoziationen anstellen zu Selbstverletzungsritualen in der Kunst, zu, was weiß ich, irgendwie verletzten Körpern, Darstellungen von verletzten Körpern. Er wird natürlich ganz notwendig auf die christliche Ikonografie verfallen und wird eine Beziehung herstellen, überhaupt wenn die in Kreuzesform sich vielleicht die Haut aufritzt, welche Konnexe das jetzt zum Schmerzensmann hat und dergleichen mehr. Die andere Interpretation ist, das Ganze jetzt als Wirklichkeit zu sehen und jetzt jene Gefühle zu mobilisieren, jene Emotionen, jene Empfindungen zu mobilisieren, die man angesichts einer lebensweltlichen Situation hätte. Wenn jemand beginnt, sich selbst zu verstümmeln, dann sollte man eingreifen, dann sollte man ihm helfen, dann sollte man ihn retten, dann sollte man sozusagen Ärzte rufen, dann sollte man ihn daran hindern. Ja? Und jetzt stellt sich genau die Frage, ist es das Recht des Publikums, einen Künstler an der Ausführung einer künstlerischen Aktion zu behindern? Und dann stellt sich die Frage, wann reagiert man richtig? Und das hängt jetzt davon ab, was wollte der Künstler. Wollte er sozusagen das Publikum austesten, wie lange braucht es, bis es endlich begreift, es handelt sich nicht mehr um Kunst, sondern um Leben und es soll eingreifen? Oder wollte der Künstler sozusagen dazu eine künstlerische Aktion zu Ende führen? Sie erinnern sich an dieses Beispiel aus dem Roman von Jean-Paul, aus dem Titan, dem Rock'n'Roll, das sich auf einer Bühne erschossen hat. Ja? Weil das Plan, das gehört zum Konzept seines theatralischen Planes, des Umschlags von Illusion in Wirklichkeit als ästhetisches Programm. Ja? Genau mit diesen Fragen, genau mit dieser Überdehnung dieser Frage und genau mit den dadurch hervorgerufenen gemischten Empfindungen, vermischten Empfindungen, wie so das 18. Jahrhundert schon festgestellt hat, arbeitet der moderne Performance-Künstler, denn er will genau diese vermischten Empfindungen einerseits in ihrer Vermischung und auf andererseits in ihrer Widersprüchlichkeit demonstrieren und den Zuseher in eine Situation versetzen, wo er aus diesem Vermischungsverhältnis, sozusagen aus dieser Angstlust oder aus dieser Lust am Unangenehmen, aus dieser angenehmen Situation, die man angesichts seiner grauenhaften ästhetischen Performance haben kann, wo er sozusagen aus dieser Vermischung nicht auf einfache Art und Weise herausgerissen, also nicht in einer einfachen Art und Weise überlassen bleibt, sondern wo er sich sozusagen diesen vermischten Empfindungen stellen muss und dann entweder handeln muss oder nicht handeln muss, oder eine Entscheidung treffen muss. Ja? Das heißt also, die Performance-Kunst könnte man auch beschreiben als jene ästhetische Strategie, die dieses von mir vorhin postulierte Moment oder diese Differenz von Lebensweltenempfindungen und ästhetischen Empfindungen sozusagen aufbricht und den Einzelnen jetzt Zuseher in eine Situation bringt, wo er sich selber entscheiden muss, ja, für welche Variante von Empfindungen er hier optiert. Gleichzeitig er sich darüber klar werden muss, ästhetische Empfindungen hieße passiv bleiben, nicht ästhetische Empfindungen hieße handeln müssen und dann gleichzeitig sozusagen dasjenige auf die Spitze getrieben wird, was zum Grundkonzept der ästhetischen Empfindungen schlechthin gehört, nämlich dass wir uns Auskunft geben über uns selber. Ja? Denn das, worüber dann diskutiert wird, ist natürlich nicht nur, ist die Künstlerin gerettet worden, sondern wie hast du das erlebt? Ja, das ist sozusagen dann gleichsam in der in der radikalsten und entscheidendsten Konfiguration dasjenige, was überhaupt die Leistung von ästhetischen Empfindungen ist, Selbstverweisung auf uns. Frau Kollegin, ich muss jetzt, wie ich vorhin sagte, zum Rektor und darf Sie bitten, Ihre Frage dann am Anfang der nächsten Vorstellung zu stellen, Vorlesung zu stellen. Ja? Okay. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.